Hallo und ganz herzlich willkommen zum heutigen Börse at Home. Leider ohne Fabienne. Gute Besserung an der Stelle an Fabienne. Ich mache das jetzt alleine. Also bitte ich um ein bisschen Nachsicht, zum einen für die Verspätung und zum anderen, wenn nicht alles so funktioniert. Mich freut es wirklich, dass so viele Menschen sich hier für dieses Thema interessieren. Wir haben jetzt 30 Minuten Zeit und Max, mal bitte weiter. Max unterstützt mich von der anderen Seite aus Kulmbach. Ich spreche jetzt ganz kurz über Geldmarkt-ETFs. Das ist natürlich nicht ETFs für Fortgeschrittene, weil die sind ja eher sowas wie ein Tagesgeldersatz. Aber ich finde, das ist trotzdem ein Thema, was ganz viele unterschätzen und deswegen 5 Minuten kriegen die gewidmet. Dann möchte ich ein paar Worte sagen zu Strategie-ETFs, nein, erst Themen-ETFs, also alles, was da wie KI oder Big Data oder Ernährung der Zukunft und so weiter, was es da gibt, was da die Pferdefüße drin sind. Dann sage ich ein paar Worte zu Strategie-ETFs. Dazu zählt Dividendenstrategien, Momentum oder ähnliches. Vierte Thema sind die Krypto-ETNs. Und dann die letzten 10 Minuten widmen wir dem Thema gehebelt oder short. Und ETFs handeln, denke ich mal, lassen wir aus. Da werden wir eine andere Börse at Home Session machen. Wenn ihr Fragen habt, wie immer gilt, rechts rein in das Kästchen. Habt bitte Nachsicht. Ich bin jetzt hier komplett alleine, aber das kriegen wir schon hin. Und ganz wichtig vorweg, weil ich ganz konkrete Wertpapiere zeige. Es sind keine spezifischen Kauf- oder Verkaufsempfehlungen. Was ich erzähle und auch die Deutsche Börse, wir haften nicht für Verluste, wenn ihr davon etwas umsetzt. Wie immer, es ist keine Anlageberatung. Und so weiter. Ihr kennt ja das. Das Übliche steht ausführlich natürlich bei uns auf der Website im Disclaimer. Und Max, dann mal bitte weiter. Ich drossel jetzt auch gleich das Tempo an alle, die schon wieder denken, oh, die Edda redet so schnell. Ganz wichtig, nochmal vorweg, drei erklärende Worte, um das einzuordnen. Ich finde, das sollte man nie zu, also das sollte man einfach nicht unterschätzen. Wir unterscheiden ja bei der Geldanlage grundsätzlich in Kurzfristigkeit, also alles unter einem Jahr. Das ist sozusagen ihr Bargeld, ihre Cash-Reserve. Alles bis zu 5, 6, 7, 8 Jahren ist taktisch, ist mittelfristig. Und alles darüber hinaus, da unterscheiden sich ein bisschen die Definitionen, ist langfristig. Also alles, was Sie für Ihren Vermögensaufbau machen, das ist langfristige strategische Geldanlage. Und das ist immer wichtig, sich das vorweg zu überlegen, weil davon, von dieser Entscheidung, für wie lange will ich dieses Geld jetzt anlegen? Vielleicht nur einen Tag, vielleicht will ich heute Nacht schon wieder draußen sein, vielleicht für 10, 20, 30 Jahre. Davon hängt ganz klar ab, welches Wertpapier Sie sich aussuchen, welche spezifische Ausstattung dieses Wertpapier haben soll. Super wichtige erste Frage. Nächste grundsätzliche Überlegung ist nochmal dieses Core-Satellite-Modell. Das heißt, Sie haben ein Kerninvestment. Das ist Ihr Vermögensaufbau, Ihr strategischer. Und drumherum machen Sie taktischere, riskantere Sachen. Das können riskantere Anleihen sein. Das können diese ETFs sein, über die wir jetzt sprechen. Das kann eine Einzelaktie sein. Aus meiner Sicht sind Einzelaktien immer taktische, nicht ultralangfristige Investments. Das können auch sowas sein wie Rohstoffe, seltene Erden, alles taktisch. Okay, Max, bitte weiter. Und nochmal, weil wir uns gleich einige ETFs angucken, die grundsätzliche Erklärung, wie ETFs Namen funktionieren, weil wir können anhand dieser Namen, können wir sehr gut unterscheiden, was es ist. Vorne steht immer der Anbieter, also iShares, Amundi, Spider, Vanguard und so weiter, Luxor, 21 Shares und so weiter. Und dann kommt der Index bzw. der Anlageschwerpunkt, MSCI World, MSCI World All Countries, FTSE All World, Big Data and KI and Big Data, ist glaube ich AI and Big Data und so weiter. Danach kommen so ein paar Kürzel, regulatorische Hinweise. Wenn da steht UCITS ETF, dann wissen Sie, es ist ein ETF. Also es ist ein Fonds rechtlich nach EU-Recht. Und danach gibt es noch unterschiedliche Merkmale. Daran kann man erkennen, distributing, also ausschüttend, ACC steht für accumulating, thesaurierend, USD heißt, der ist in US-Dollar notiert. Sie denken aber in Euro, sage ich gleich noch mal ein bisschen was dazu. Euro hedged, hieß er wäre Euro gegen Dollar gesichert oder so, ESG, nachhaltig und so weiter. Da können Sie ziemlich viel dran erkennen, deswegen das noch einmal verinnerlicht. Max, weiter bitte. Okay. Geldmarkt-ETFs. Warum ich die so spannend finde, ist, weil die wirklich eine gute Möglichkeit sind, kurzfristig Geld zu investieren. Wir haben 8 Stück verschiedener Ausstattungen hier bei uns im Handel auf Xetra. Das ist eine Liste, die sehen Sie auf börsefrankfurt.de. Der größte, am meisten gehandelste ist der X-Tracker Zero Overnight. Und unten drunter kommt einer, der wird genauso oft eigentlich oder fast genauso stark gehandelt und nachgefragt. Da ist auch sehr viel verwaltetes Vermögen drin. Das sehen Sie hinten am Ende. 12 Milliarden in dem ersten, 2,9 Milliarden im letzten. Die bilden den Estra-Zinssatz ab. Das ist der Interbankenzinssatz, also das, was Banken voneinander nehmen, wenn sie sich Geld leihen über Nacht und näher kommen sie an dem EZB-Zins nicht ran. Max, mach mal bitte weiter. Um zu erklären, wie das funktioniert, das hier ist die Wertentwicklung von dem X-Trackers Geldmarkt ETF. Die Verzinsung, die bildet sich einfach in der Performance ab. Kurzfristig wird wie bei allen anderen ETFs auch der Preis durch Angebot und Nachfrage gebildet. Aber das spiegelt die Verzinsung wider. Der schlägt sich da einfach im Wert drauf und Sie sehen, das schwankt so ein ganz, ganz klein bisschen im Zeitablauf. Sie sehen hier das Jahreschart und tatsächlich, mach mal eins weiter, Max. An der Performance kann man das ablesen. Na, das ist Orderbuch, das lassen wir jetzt heute mal. Noch eins weiter, bitte. Ja, das ist die Performance von dem. Von letzter Woche ist der Screenshot. Und da sieht man, der hat unten auf dem Monat mit 0,24% verzinst, auf dem Jahr mit 3,71%, auf 3 Jahre und da 2 Jahre und 3 Jahre weichen nicht so stark voneinander ab. Da sieht man die Zinswende, die da drin steckt. Also Sie kriegen einfach diesen Extrazins, der liegt im Moment ganz knapp unter 3%, weil das, was da auf dem Jahr drin steckt, ist ja der Zinsverlauf des vergangenen Jahres. Und den kriegen Sie da drauf als Wertsteigerung. Das heißt, Sie kaufen den einfach und danach verkaufen Sie den wieder, wenn Sie das Geld brauchen. Geht total schnell, super liquide, mit ultra kurzen, also mit ultra kurzer Spanne. Max, mach doch noch mal eine zurück. Genau, das sieht man hier im Orderbuch. Also Sie haben immer links den Geldpreis, das ist das, was Sie bekommen, wenn Sie den jetzt verkaufen würden. Rechts haben Sie den Briefpreis, das ist das, was Sie bezahlen. Und wenn ich den in dem Augenblick hätte kaufen wollen, hätte ich diese 145,11 € gezahlt. Und da sehen Sie die Spanne mittendrin, die ist es 0,01%, minimal vernachlässigbar. Also Sie haben quasi sofort eigentlich, haben Sie Ihr Geld, je nachdem, wie schnell die Bank braucht, um diese Order auszuführen. Aber mit den neuen Neobrokern, mit den auch etwas trading-affineren Banken, dann ist das eigentlich in Zap abgewickelt. Das zu den Geldmarkt-ETFs. Ich habe sie hier mal mit reingenommen, weil sich viele davor scheuen und denken, boah, was ist das eigentlich? Aber ich halte es für eine hervorragende Möglichkeit, Bargeld zu parken, wenn man nicht gerade den Tageszinsen, die sich da verändern bei den Banken, auf den Verrechnungskonten, wenn man denen nicht hinterherjagen will und eigentlich alle halbe Jahr mal gucken will, wo man es wieder hinschafft. Okay. ETF für Fortgeschrittene. Das zweite Drittel geht es um Themen-ETFs. Sehr, sehr populär. Nochmal zur Unterscheidung. Ein Sektor-ETF bildet immer eine Branche ab. Ganz einfach. Automobil und Automobilzulieferer. Da sind alle drin, die tatsächlich Autos herstellen oder eben Teile für Autos. Während die Themen den Ansatz haben, dass alle drin sind, die im bestimmten Bereich arbeiten. Also Beispiel bei Wasserstoff. Da sind es nicht nur die Wasserstoffproduzenten, sondern auch die Hersteller der Leitungen, die Hersteller der Stände, auf denen die Leitungen stehen, die Hersteller der Vertriebskanäle, die Hersteller der Düsen. Ich habe keine Ahnung, was man für Wasserstoff alles braucht, aber das gehört dann zu dem Thema dazu. Thema versus Strategie löst sich gleich auf, wenn ich die Strategie ETFs erzähle. Nur ein ganz wichtiger Begriff in dem Kontext ist Pure Play versus gemischt. Also das bedeutet einfach, dass sich manche ETF-Anbieter darauf versteift haben, sagen sie bieten sogenannte Pure Play, also möglichst unverfälschte ETFs zu einem Trend an und sie sagen, dass ein bestimmter Prozentzahl definitiv dann auch in der Branche arbeitet. Dann wäre es vielleicht der Schraubenhersteller oder der Düsenhersteller in meinem Wasserstoffbeispiel nicht, wenn der noch viele andere Sachen macht. Das heißt, man sei mit einem Pure Play ETF einfach viel näher dran an dem Trend. Eins ganz, ganz wichtig, diese Themen-ETFs, deswegen ich sie definitiv einem taktischen Investment zuordne, haben im Schnitt ein deutlich höheres Risiko bei einer niedrigeren Rendite. Was ich hier zum Beispiel unten reingeschrieben habe, kann auch jeder nachlesen bei investor.de. Der Ali Masawa hat es einfach mal ausgerechnet für 2023. Haben alle Themen-ETFs eine 18% Rendite gemacht pro Jahr. versus 19,5% der MSCI World. Okay, es war jetzt ein spezielles Jahr, aber Sie können sich ja noch sicherlich vorstellen, dass da welche drin sind, die ganz viel gemacht haben und andere wiederum ganz wenig oder Verluste. Bitte alle mal an den Clean Energy, ist auch ein Themen-ETF, denken. Der wichtige Punkt daran ist, dass das Risiko bei den Themen-ETFs im Schnitt das sogenannte Maximum Drawdown, das heißt der großmöglichste Verlust vom höchsten bis zum tiefsten Punkt in diesem betrachteten Zeitraum in 2023, der lag bei 35 versus 13,5% im MSCI World. Das heißt für Sie, für euch übersetzt, ihr habt deutlich mehr Risiko, mal drei vielleicht, im Vergleich zu einer eher gleichen Rendite. Und das ist natürlich eher schlecht, weil man will ja eine stabile Rendite haben und dabei sein Risiko möglichst gering halten. Also das einfach im Kopf behalten. Und das macht Themen-ETFs zu chancenreich, riskanter, aber definitiv auch für ein taktisches, sehr mittelfristig ausgerichtetes Investment. Ganz, ganz wichtig, wenn Sie sich für ein Thema begeistern, achtet auf die Streuung. Möglichst viele Unternehmen drin sind, weil die variieren. Also selbst zu einem und demselben Thema gibt es verschiedenste. Ich zeige gleich mal ein Beispiel bei den Strategien, dann sieht man es ganz gut. Es gibt verschiedenste Konzepte, die können ganz stark voneinander abweichen. Und da ist immer wichtig zu gucken, je breiter gestreut, desto kleiner auch das Risiko an der Stelle. Je mehr Länder, über mehr Regionen sich das verteilt. Ich denke nur an diesen inzwischen eingestellten Cannabis-ETF. Da kamen sie alle aus Kanada und USA und es waren 13 Unternehmen. Das ist keine große Streuung. Wichtiger Aspekt auch noch bei den Themen-ETFs. Privatanlegerinnen und Privatanleger neigen dazu, zu spät einzusteigen. Das Thema ist schon in aller Munde, dann kriegen wir es so ein bisschen mit, betrifft mich ja auch. Oh ja, das könnte ja was sein, aber da sind die Preise schon enorm hoch. Also ganz gut kann man das bei der KI beobachten, also bei der AI. Gilt auch für ein paar andere Themen. Und dann kommt der vierte wichtige Punkt, man sollte sich möglichst in dem Thema auskennen. Also wenn Sie zum Beispiel an die Batterien denken, unfassbar schlecht gelaufen, einige der dazugehörigen Themen-ETFs, E-Mobility und Batteries. Muss man ein bisschen was davon verstehen? Was machen die Unternehmen, die da drin sind? Was ist das für ein Zyklus, in dem die sich gerade befinden? Und ja, was ist tatsächlich, mal abgesehen davon, dass wir alle gedacht haben, dass die E-Mobilität steigen wird, was ist aber tatsächlich der Treiber jetzt in dem Markt für diese Batterien? Ali Massaba, den ich sehr schätze fachlich, der hat eine Regel aufgestellt, die finde ich gut praktikabel anzuwenden. Wenn man das machen will, ja, aber bitte nie mehr als 10% in einem Thema. Auf gar keinen Fall alles in KI und AI und Big Data und 20% maximal von dem gesamten Anlagevolumen. Also nochmal zurück, Core-Satellite-Denken, der Kern, dann kann man gerne 20% außenrum in verschiedene Themen verteilen. Aber eben mit den hier genannten Risiken. Und immer dran denken, es gibt auch ausreichend aktiv verwaltete Fonds, die durchaus eine Alternative sein können. Sexy an den ETFs ist ja, dass sie deutlich günstiger sind und leichter zu handeln. Aber trotzdem, bei dem einen oder anderen Thema macht es Sinn, mal zu gucken, was gibt es da. Ich finde bei aktiv verwalteten Fonds tatsächlich das Problem, dass man den richtigen finden muss. Das war's zu den Themen. Mach mal weiter, Max, bitte. Ich wollte mal zeigen, wie viel es gibt. Ja, ich meine, das waren 138. Das ist, na, zurück, zurück, zurück. Das waren 138. Quelle hier ist extraetf.com. Man sieht noch mal, wie viel hinten dran sind. Also 7 aus dem Bereich Biotech, 12 aus dem Bereich KI. Kreislaufwirtschaft, auch ganz spannendes Thema, 4 Stück. Also gucken Sie mal bei Extra-ETF, da finden Sie die alle auf einem Fleck, wie breit auch das Spektrum hier an Themen ist. Hier ist direkt eine Frage, die würde ich damit aufnehmen. Warum nimmt man Themen-ETFs, wenn sie höheres Risiko und niedrigere Rendite haben? Ja, das war jetzt von mir im Schnitt genannt. Ja, also das ist im Schnitt. Alle diese 138 zusammen haben höheres Risiko gegenüber MSCI World, niedriger Rendite. Ich zeige da am Schluss nochmal ein anderes Chart, das erklärt das ganz gut. Aber wenn Sie jetzt tatsächlich der Ansicht sind, dass Fintech das Ding schlechthin ist, dann macht es durchaus Sinn, sich diese 5 mal anzuschauen, die es da gibt und sich vielleicht für einen zu entscheiden. Hier geht es ja um ETFs für Fortgeschrittene. MSCI World, was kommt dann danach? Max, danke dir. Gehen wir mal rüber zu den Strategien. So, Strategie-ETFs ist ein anderes Ding. Das muss man ein bisschen unterscheiden. Also jeder handhabt das auch anders. Also jede Website, jedes Portal, jeder Broker. Ich versuche es grundsätzlich zu erklären. Also Strategie-ETFs ist alles, was einen Index nimmt und den den neu zusammensetzt in der Gewichtung häufig, aber manchmal auch einfach durch Ausschluss, logischerweise, jetzt wenn wir sowas nehmen wie christliche Prinzipien. Und der Neuzusammensetzung dieses Indexes oder der Indizes liegt dann eine bestimmte Strategie zugrunde. Einfach zu erklären, vielleicht Mid-Cap, das sind alle mittelgroßen Unternehmen, Large-Cap, das sind nur große Unternehmen, Small-Cap, das sind nur kleine. Momentum, ganz spannend in den letzten Jahren gewesen, vorher hat es nicht funktioniert. Das bedeutet, da sind Aktien stärker gewichtet oder drin, je nach Konzept, die einfach sich deutlich stärker entwickeln gegenüber dem Gesamtmarkt zum Beispiel oder dem Gesamtindex, also die ein höheres Momentum haben. Volatilität bezieht sich konkret darauf, dass sie möglichst starke Schwankungsbreite haben. Also als Volatilität bezeichnet man die mittlere Schwankung um den Normalwert, also die Standardabweichung. Leveraged ist nur was anderes. Low Volatility auch oft gesucht. Das sind welche mit besonders niedriger Volatilität. Und, das denke ich, was die meisten von Sie interessieren an der Stelle, sind die Dividenden-ETFs. Okay, Max, gehst du mal ein Stückchen weiter? Ich habe sie hier mal, habe hier mal eine ganze Menge an Dividenden-ETFs verglichen miteinander. Und da sehen Sie, wo auch das große Kunststück bei den Strategie-ETFs ist. Also Sie haben zum einen, das habe ich eben ausgelassen leider, Sie haben zum einen die Thematik, dass Sie immer noch die Konjunktur und/oder den Zinszyklus timen müssen, also den Markt und auch die Börsenphase. Also der Momentum-ETF, der hat vor dieser stark länger jetzt schon anhaltenden Hosse nicht gut funktioniert. Da haben diese Modelle nicht geklappt. Das war eine andere Marktphase. Jetzt funktioniert es. Das heißt aber nicht, dass diese Marktphase jetzt bleibt und der dann wieder funktioniert. Genauso mit den Dividenden. Die hatten auch Zeit, da waren die deutlich underperformant zu dem Gesamtindex, also zu dem Gesamtmarkt. Das heißt, die Kunst bei den Strategie-ETFs ist immer noch zu überlegen, in was für einer Konjunkturphase bin ich? Man sagt grundsätzlich, in schlechten Phasen, also in besten, sind große Unternehmen deutlich besser positioniert als kleine. Das ist eine Phase für die Big Size, also für die Blue Chip Unternehmen, für die Large Caps. In anderen Phasen, wenn es aufwärts geht, haben andere kleinere Unternehmen deutlich stärkeres Wachstumspotenzial. Und ich denke, die einen oder anderen von Ihnen kennen ja auch diesen anhaltenden Auseinandersetzungen zwischen Growth und Value. Wann ist mal wieder Value besser als Wachstum? Und das da steckt da drin in dieser Überlegung, sprich, das macht Strategie-ETFs definitiv zu einem taktischen Investment, also auch nichts für langfristig. Und bei den Dividenden, da sehen Sie diese unfassbare Abweichung. Kann man sehen, ich sehe es jetzt leider nicht so gut. Ich habe da einen sehr langen Zeitraum genommen. Ich glaube, ab 18, das ist auch Quelle, ist ja auch extra ETF. Und ich habe hier vergleichbare Dividenden-ETFs übereinander gelegt. Vergleichbar bedeutet gleiches Universum, also gleiche Region, alle ausschüttend, glaube ich, oder kumulierend. Also ja, alle ausschüttend, das darf man ja nicht. Man kann ja nicht einen thesaurierenden mit einem ausschüttenden vergleichen. Und da sehen Sie, wie stark dieser Unterschied in der Wertentwicklung ist. Also ich bin mir sicher, viele von Ihnen interessieren sich für diese Dividenden-ETFs, weil damit kann man ja auch Dividendenstrategien realisieren. Stichwort passives Einkommen. Meine Empfehlung wäre hier, hier ist auch verlinkt, da gab es eine sehr, sehr coole Session von Echtgeld TV, also von Christian Röhl und von Tobias Kramer über Dividenden-ETFs, sich das einfach auf YouTube nochmal anzugucken. Worauf ich hier hinweisen will, ist nochmal diese wirkliche Potenzial von so einer Strategie, aber angucken. Gilt genau dasselbe wie für die Themen. Wenn ihr, ich gucke mal, ob hier Fragen sind. Okay, hier möchte jemand einen Burggraben-ETF. Ich gucke, ich mache das alles nochmal am Schluss, wenn hier gezielt was zu den Dividenden ist. Nein, haben wir nicht. Max, machen wir mal bitte weiter, weil wir sind schon recht weit. Und dann wollte ich nochmal die Krypto-NTNs vorstellen, die angesichts der Maximum Drawdowns, also der Risikokennzahlen und der Volatilität, auch deutlich was für Fortgeschrittene. Man sagt zwar, dass man bis zu 5% so Kryptos, die großen, also vielleicht Ethereum und Bitcoin, als Alternative zu Gold in sein Portfolio legen kann, aber das lassen wir mal hier außer Acht. Für ein gezieltes Investment in die einzelnen Coins definitiv taktisch. Es gibt 100, ungefähr 50 ETNs. Unterschied zwischen einem ETN und einem ETF ist, dass die Krypto-ETNs sind rechtlich Zertifikate. Weil EU-Fondsrecht dürfen es keine Fonds sein, ist nur ein Wert da drin in den meisten, anders als in den USA oder in der Schweiz. Deswegen gibt es hier keine Bitcoin-ETFs, aber eben ETNs. Die meisten sind physisch hinterlegt, sprich, die Anbieter haben es zwar, sie haben da das Emittentenrisiko, jetzt hier in dem Fall von Bitwise oder CoinShares, das sind die ersten beiden, aber die deponieren die entweder wirklich physische Bitcoin irgendwo, verwahren die sozusagen als Sondervermögen, oder aber es gibt Treuhänderabkommen, damit können sie sich dann wenn Sie sich Gedanken über diese Thematik machen, mit beschäftigen. Hier sehen wir, also wie das funktioniert. Die verbriefen einfach die Wertentwicklung. Dafür, anders als jetzt der Nachteil daran ist, sie haben eine gewisse Gebühr. Die ist bei dem ersten, bei dem Bitwise Physical Bitcoin gar nicht so schlecht. Die liegt bei 2% pro Jahr. Unten drunter der CoinShares, der ist deutlich günstiger, ich glaube 0,2. Das müsste auch hier stehen, da sehen Sie es. Aber Sie sehen, wie viel Handel da drin ist, wie groß der Umsatz, ja, das war, vorhin habe ich einen Screenshot gemacht, da war es bei 5 Millionen, da waren wir, als ich den gemacht habe, war so Freitagmittag bei 4 und 1,22 Milliarden Assets under Management in dem ersten. Also durchaus große, große, große Wertpapiere. Warum? Vielleicht wundert sich die eine oder der andere, liegt vor allen Dingen auch daran, dass diese Wertpapiere, also diese Wertpapierform, Kryptowährungen im Börsenhandel für institutionelle Investoren zugänglich gemacht haben, die nicht in der Lage wären, sich eine Wallet aufzumachen, weil das ist hier ist hochreguliert. Das wird zentral, das wird verwahrt zentral, das ist geklärt durch den sogenannten, ja, wie heißt der, CCP, den zentralen Clearer. Das heißt, sie haben eine Stelle dazwischen, eine Gegenpartei, eine anonyme, die gewährleistet, dass nicht alles weg ist, wenn der andere auf einmal ausfällt, während sie mit dem Handel betreiben. Das ist natürlich für institutionelle Investoren, für Kommunen, für Versicherungen, für Treasurer und so weiter extrem wichtig. Aber ich finde, die sind auch sehr, sehr spannend für Privatanleger. Ich tue mir bei dem zweiten, ich erkaufe mir mit den 0,2% pro Jahr, erkaufe ich mir einfach den Vorteil, dass ich kein Wallet brauche. Ich brauche nicht noch ein anderes Depot. Ich kann da nichts verlieren. Ich muss mir nicht Gedanken machen, ob das gehackt wird, ob die Plattform verschwindet und so weiter. Ist ja durchaus schon passiert. Und mach mal weiter, bitte, Max. Das war jetzt sortiert nach Größe. Ja, hier sehen wir noch mal ganz kurz bei dem CoinShares. Den kann ich auch wie ein ETF, wie ein ETP, alles, was wir auf Xetra machen, sehr flüssig kaufen, liquide kaufen. In dem Moment hätte ich 97,48 gezahlt. Na, der Spanne ist schon ein bisschen größer, 0,12, also größer als bei dem Geldmarkt, aber immerhin 0,12%. Nicht so besonders groß. Und jetzt noch mal weiter, bitte. Hier habe ich die nochmal sortiert nach den Gebühren. Da gibt es auch einige, die keine Gebühren haben, in denen auch ziemlich viel Volumen ist. Ja? Also relativ exotische Sachen, zum Beispiel physically staked Ethereum, physically smart contract, irgendwas. Also wenn Sie das interessiert, gehen Sie einfach mal auf börsefrankfurt.de, in den Bereich ETF, ETP und hinten auf die Liste der ETNs. Und da finden Sie dann alle Krypto-ETNs. Wir machen übrigens die Suche neu. Die sollte vielleicht in ein, zwei Wochen soweit sein, dass die live geht. Da können Sie dann auch gezielt nach einer einzelnen Währung suchen. So, ich gucke nochmal, ob hier eine Frage zu dem Thema ist. Kann man ein Bitcoin-ETF einfach erwerben? Ja, ganz simpel. Einfach in Ihr Depot gehen. Ordermaske, wie Sie eine Aktie kaufen, wie Sie einen ETF kaufen. Das sind hochliquide gehandelte, sehr standardisierte Wertpapiere. Xetra, mittags erkläre ich ausführlicher in der Session, wie man ETFs und ETPs handelt. Aber jetzt in dem Fall gucken Sie einfach, wo Sie den besten Preis kriegen, wo das meiste Volumen ist und schlagen Sie zu. Wir können weitermachen, Max. Ich muss ein bisschen auf die Tube drücken. Jetzt kommen wir zu den Gehebelten. Lass mal das Orderbuch mal weg heute. Okay, kommen wir zum Thema Gehebelt und oder Short. Warum und oder? Es gibt welche, die sind gehebelt und short. Es gibt welche, die sind einfach nur gehebelt. Und es gibt welche, die sind, ja, eins von beiden. Nur short. Ungehebelt gibt es auch. Ja. Thema hier ist auch rechtliche Form. In der EU ist es nicht möglich, einen Fonds anzubieten, der mehr als einen Zweierhebel hat. Den zweifach gehebelten DAX-ETF, den gibt es schon sehr, sehr lange. Und auch den zweifach gehebelten Short DAX-ETF, den gibt es auch schon sehr, sehr lange. Wenn Sie ein größeres Hebel haben wollen, dann geht das in 3, 4 bis in den 5er-Bereich. Sind Sie rechtlich auch wieder bei den Zertifikaten? Großer Vorteil von diesen Papieren gegenüber einem Zertifikat, weil da gibt es das ja schon lange in Form von Knockouts, in Form von Optionsscheinen und so weiter, tatsächlich ist die Handelbarkeit. Also wie transparent das gehandelt wird, das ist ja das Spannende bei den ETFs. sprengt heute hier den Rahmen, nächste Session im April zum Handel. Und Sie haben da voll natürlich den Vorteil der Transparenz der Preisbildung und Sie haben den Vorteil der geringen kleinen Handelsspannen und auch natürlich der Verlässlichkeit der Preise. Und das macht die zu einem ganz spannenden Instrument. Aber was ich mit der Taktik gesagt habe, das gilt hier 100-mal mehr als bei den Themen und bei den Strategien. Sie haben diesen statistischen Effekt der Fahrtabhängigkeit. Das heißt, diese Papiere, die dürfen Sie definitiv nur ultrakurz einsetzen. Im Schnitt werden sie bis zu 15 Tage gehalten. Die allerlängsten, da habe ich eine Studie zugefunden, die allerlängsten 2, 3 Wochen. Also es sind ja 15 Tage, aber bis zu einem Monat. Aber da wird es dann schon immer zunehmend riskant. Hat zwei Gründe. Das eine, gerade das betrifft vor allen Dingen die Short-Papiere und umso mehr, je stärker der Hebel ist, also fünfmal Short. Stellen Sie sich einfach vor, der Index steigt, Ihr Wertpapier fällt. Nächsten Tag fällt der Index um 2%. Das wird alles auf Tagesbasis abgerechnet. Dann steigt Ihr Short-Papier um den entsprechenden, wenn ein Hebel drauf ist, nochmal um den Hebel. Aber er macht das alles um den kleineren Ausgangsniveau aus. Das ist diese Fahrtabhängigkeit. Sprich, langfristig verlieren Sie damit mit den Short-Produkten Geld und auch mit den gehebelten verdienen Sie einfach Geld. Und das ist umso stärker, je größer die Volatilität ist. Sprich, kurzfristig, ja, wenn Sie jetzt glauben, zum Beispiel, wenn Sie am Freitag der Ansicht waren, da passiert was am Wochenende mit den Zöllen, mit Trump, oh, ich gehe mal vierfach gehebelt Short in Nasdaq, durchaus eine Möglichkeit. Aber machen Sie es nicht, dass Sie sagen, oh, ich glaube, in einem halben Jahr ist der Nasdaq ganz tief, ja, tue ich jetzt einfach langfristig da rein investieren. Macht keinen Sinn. Sie werden über die Volatilität, über die Kursschwankungen im Zeitablauf werden Sie Geld verlieren. Also kurzfristig, das im Hinterkopf haben, dass das kein noch nicht mal ein mittelfristiges Instrument ist, sondern wirklich ein kurzfristiges Instrument. Und gibt einen ziemlich bekannten Journalisten, den ich eigentlich auch sehr schätze, aber der irgendwie einen doppelt, dreifach gehebelten Nasdaq-ETF als Sparplan hat. Meiner Ansicht nach macht das keinen Sinn, weil sie haben einfach diesen statistischen Effekt da hinten drauf. Also das einfach mal für den Hinterkopf, das kann man durchaus tun. Und hier gab es relativ viele Fragen dazu. Ja, die eine Frage, inverse Geldmarktprodukte, die gibt es auch. Das sprengt jetzt hier den Rahmen. Dann schauen Sie bitte einfach mal. Es gibt tatsächlich solche Geldmarkt-ETFs in diversen Konstruktionen, die tatsächlich invers sich zu der normalen Zinsentwicklung verhalten. Das sind dann Short-ETFs auf dem Geldmarkt, auf diverse Zinssätze. So, guck mal. Okay, kann ich am Schluss beantworten, was noch da ist? Ich gucke mal, was ich hier nur sagen wollte. Ach so, da oben sehen Sie mal einen der am meisten gehandelten. Das ist der WisdomTree Nasdaq 3x Daily Short. Sein Pendant, der 3x Daily Long, der ist genauso beliebt. Und da haben wir 63 Millionen Assets under Management. Das ist nicht so viel, aber das ist ja auch klar, weil das ist was, was man kurzfristig kauft und dann auch wieder verkauft. Und mach mal weiter, Max. Paar Kosten sind da und die funktionieren genauso. Sie haben jetzt hier auch ein Datenblatt. Links steht das, was Sie bekommen, wenn Sie den verkaufen. Rechts steht das, was Sie bekommen, wenn Sie kaufen. Und da ist auch die Spanne sehr klein. Das ist besonders wichtig, gerade wenn Sie so kurzfristig halten, haben natürlich Kosten nochmal ein ganz, ganz anderes Gewicht. Also suchen Sie sich eine billige Bank. Günstigste momentan ist Traders Place auf Xetra, 4 € die Order, wenn Sie dafür ein paar tausend Order, paar tausend Euro kaufen. Und eigentlich ist 2 plus eine kleine Prozentzahl, also super, super niedrig. Und es gibt ja von der Buffett eine Studie, die zeigt, dass ab Orders ab 300, 400 € die Kosten für Spanne und andere indirekte Handelskosten, die Handelsgebühren ausgleichen. Vielleicht möchten Sie es mal anschauen. Aber mein Hack an der Stelle für alle diejenigen hier, die demnächst in sowas investieren wollen, gucken Sie einfach immer, wo ist das meiste Volumen. Gehen Sie da rein in die Handelsspanne, machen Sie es mittags, weil da ist das Handelsvolumen auch am größten. Und wir haben festgestellt, dass da die indirekten Handelskosten am kleinsten sind. Und dann können Sie eigentlich mit sowas nicht viel falsch machen. Wenn Sie dann eine billige Bank haben, eine günstige, dann können Sie mit sowas auch auf ganz kurzfristige Ideen setzen, wenn Sie denken, oh, da passiert jetzt gerade mal was. Also es ist eine gute Alternative zu allen gehebelten Zertifikaten. Mal weiter, Max, bitte. Ja, Handel lassen wir hier mal aus. Gehst du mal bitte zur vorletzten Folie? Weil das möchte ich Ihnen jetzt noch mal mitgeben. Also wie gesagt, das Handelsthema, ja, genau, nee, die davor. Das Handelsthema, das mache ich direkt im April nochmal, etwas ausführlicher, weil das gehört ja mit so direkt da rein. Da muss, sollte man sich mit beschäftigen bei kurzfristigen und bei taktischen Investments. Da spielen die Kosten einfach eine Rolle. Nehmen Sie zwei Sachen mit. Ganz, ganz wichtig. Das macht totalen Spaß, sich mit sowas zu befassen. Aber was Sie hier sehen, ist die Performance von meinem Depot. Also die Entwicklung einfach über 3 Jahre. Da sehen Sie mal, da habe ich auch ein paar Jahre irgendwie ein bisschen Mist gemacht, da mit den roten Zacken. Das ist der Portfolio-Manager von Extra ETF, den ich benutze. Und Sie sehen unten das grün, dunkelgrün hinterlegte. Das ist, was ich hingekriegt habe. Und dann habe ich da mal drüber gelegt, den FTSE All World, den DAX und den Nasdaq. Und Sie sehen, die haben mich alle outperformed. Hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich Amerika nicht so stark gewichten wollte, dass ich also deutlich größeren Anteil an anderen Regionen da drin habe. Logisch, dann ist es so. Aber man sieht auch, das ist einfach oftmals besser, gar nichts zu tun. Suchen Sie sich 3 ETFs aus, die Sie cool finden, legen Sie sich zurück, schauen Sie einmal im Jahr, ob das noch passt. Werden Sie 90% Ihrer Rendite mit erwirtschaften. Und die anderen 10%, da haben Sie richtig viel Arbeit mit. Und da ist halt die ganz große Frage, hat man Spaß daran? Ich hab's. Ich will ja auch Dinge mal ausprobieren, die ich Ihnen hier erzähle und nicht einfach nur in der Theorie. Deswegen tut mir das jetzt auch nicht leid, aber nur das noch mal so eindrücklich mitzugeben. Wenn Sie da jetzt große Chancen wittern, ja, die sind da, aber es gelingt den wenigsten. Es gibt noch so eine andere Regel, auch in vielen Studien erwiesen. Je aktiver Privatanlegerinnen und Privatanleger, desto kleiner ihre Rendite, was man hier sehr trefflich sehen kann an meiner eigenen Performance. Vielen Dank, bis dahin. Entschuldigen Sie nochmal die Verspätung vorhin und das etwas unorthodoxe Durcheinander, aber ich bin jetzt hier mal spontan alleine und ich freue mich echt über so viel Interesse an dieser Thematik. Handel machen wir dann im April. Ich gucke jetzt nochmal nach ein paar Fragen. Jetzt möchte jemand wissen, welchen Portfolio-Manager ich verwende. Ja, das ist Extra ETF. Die haben ein Portfolio-Tool, finde ich ziemlich gut. Es gibt aber auch ein gutes von Finanzfluss, der Copilot oder Parkett. Auch ziemlich gutes Tool. Also ist ganz super sowas, weil da kann man mal seine eigenen Sachen viel besser verfolgen. Gerade wenn man mehrere Depots hat, aber deutlich einfacher, die eigene Portfoliostrategie zu überprüfen, als das jetzt einfach nur bei der Depotbank ist. Okay, MSCI Momentum versus MSCI World. Wäre der Momentum also eher nichts für die langfristige Altersvorsorge geeignet? Nein, meiner Ansicht nach nicht. Das ist natürlich auch wieder Ansichtssache. Schau einfach mal und leg den mal übereinander über den längeren Zeitraum. Jetzt die Frage, wie lange deine Altersvorsorge, also wie lang dein Zeitraum da ist. Also wenn ich jetzt mich nehmen würde in 10 Jahren und es schon bräuchte, dann ist es jetzt mal nicht mehr so langfristig. Aber wenn du über 20, 30 Jahre denkst, leg die einfach mal über die Entwicklung, dann wirst du sehen, wie das stark das auch phasenabhängig ist. Momentum funktioniert einfach nicht immer gut. Kannst du was untermischen? Wirklich in Frage, wie sehr man sich da auch mit befassen will. Da muss man ständig einmal reinschauen. So, ja, ich gucke noch mal weiter. Ob man den Bitcoin von der Wallet ins Depot transferieren kann, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich kenne mich jetzt so mit den börsig gehandelten Trackern aus. Das wäre eine Frage vielleicht an diejenigen, bei denen man tatsächliche Bitcoins handelt. Also es gibt ja, ich glaube bei Trade Republic, wenn du da ein Depot hast, dann geht das über Bison. Würde ich einfach mal fragen. Susanne möchte noch mehr über ETFs zur Altersvorsorge erfahren. Gerne. Das ist dann aber eher unser Einsteigerformat. Heute war es dezidiert fortgeschrittener, ein bisschen fortgeschrittener. Wir werden weiterhin beides machen und sicherlich auch wieder eine Session auflegen für den Einstieg und auch für ganz langfristige Sachen. Da kann man ja auch mal für ein bisschen fortgeschrittener, aber tatsächlich langfristig strategisch paar Dinge validieren, das ist eigentlich auch mal ein ganz spannendes Thema. Also wenn da Interesse dran ist, einfach mal die Hand hier heben, dann sehe ich das. Frage nach Preferred Shares, das sind Vorzugsaktien, also wie bei VW, da gibt es ja auch Stämme und Vorzüge. Es gibt tatsächlich einen ETF, der hat die Vorzüge drin. Vorteil daran ist, weil die tendenziell höhere Dividende auszahlen, das bezahlt man mit einem Verzicht aufs Stimmrecht und deswegen kann man als Strategie ETF machen, wenn man denkt, dass ich dann auch entsprechend die Performance, weil da sind ja die Dividenden dann drin oder man kriegt sie ausgeschüttet, besser ist als bei den gemischten oder den reinen Stammaktien. Ein Burggraben ETF schaffe ich jetzt nicht mehr, da ein Beispiel zu bringen. Es gibt meines Wissens einfach mal extra ETF das Thema sich aussuchen. Es gibt einen sehr bekannten, White Mode ist das auf Englisch, das steht auch im Namen drin, hat sich ziemlich gut entwickelt in den letzten Jahren, aber muss ja nicht so sein. Performance in der Vergangenheit heißt nicht gute Performance in der Zukunft. Für diejenigen, die das Konzept nicht kennen, Burggraben bezieht sich darauf, dass da Unternehmen drin sind, die anderen gegenüber eine Wettbewerbsstärke haben. Also wenn es ruckelig wird, dass sie einen Wettbewerbsvorteil haben, das nicht so leicht, der nicht so leicht weggenommen werden kann durch die Konkurrenz innerhalb des Wettbewerbs, also sozusagen wie so ein Burggraben, der sie schützt, gibt es auch bei, ja, da gibt es auf den einschlägigen ETF-Portalen relativ viel Informationen zu dieser Strategie. Der Christian Röhl hat auch intensiv mal was zugemacht. Einfach mal Christian Röhl suchen im Internet und Burggraben-Thematik. Ja, Chantal möchte wissen, welchen Broker. Da empfehle ich im Moment keinen Broker, sondern ich empfehle Finanzfluss, den Brokervergleich. Der ist top aktuell. Die haben den im November, meine ich, neu gelauncht. Also mit ganz super Daten. Und es ist mir wirklich wichtig, sie haben auch direkt die Preise in einer Zeile, die getraced auf Xetra kosten. Optionen für ETFs gibt es auch. Alexander möchte das wissen. Super spannendes Thema. Warum? Fragt sich jetzt vielleicht die eine oder die andere. Kann man doch eigentlich auch, warum eine Option auf einen ETF? Kann auch die Aktien nehmen oder DAX Future. Das ist ja sozusagen der Future auf den DAX. Grund ist die Stückelung. Ist wirklich, wirklich spannend, weil sie haben da einfach eine kleinere Size. Das heißt, mit einem Kontrakt von so einer ETF-Option haben sie einen viel kleineren Gegenwert. Das heißt, man kann als Privatperson auch durchaus mal eine Option auf einen ETF verkaufen, also short gehen in einem Put oder in einem Call, also Stillhaltergeschäft machen. Spannendes Thema. Hat den Vorteil, dass die Size nicht so groß ist und hat den anderen Vorteil, dass man ja nicht in so ein großes Volumen bei einer Einzelaktie reingeht und auf einmal passiert was mit der Einzelaktie. Sprich, hätte ich eine Option auf Wirecard verkauft, kurz vor der Insolvenz, wäre das ziemlich blöd gewesen, weil ich hätte die Aktie zum versprochenen Preis bei einem Put abnehmen müssen. Wenn Sie das auf einen breitstreuenden Fonds machen, haben Sie nicht dieses Einzelwertrisiko. Das wollen wir auch mal aufgreifen. Bei Börse at Home kommt garantiert auch im April. Also stay tuned. Dann gibt es garantiert auch die Optionen auf die ETFs. Ich halte die wirklich für sehr spannend. Und ich glaube, ich bin auch mit den Fragen durch. Vielen Dank für das große Interesse. Nächste Woche ist Uli Kater bei uns. Uli Kater, der Chefökonom der DK Bank. Und gibt uns einen kurzen Einschätzung, also seine Einschätzung, ein Monat Trump, was bedeutet das weiter für die Märkte? Und also ansonsten alle Themen schicke ich weiterhin mit dieser E-Mail. Und ich freue mich stets über Feedback, was für Themen euch interessieren. Und die greifen wir dann auf und wünsche vor allen Dingen zum Abschluss ganz viel Erfolg bei den Investments. Und probiert es mal aus. Aber denkt dran, es ist meistens renditeträchtiger, einfach nur MSCI World zu bleiben.